ich glaube, 2 Jahre ist das jetzt etwa her, als ich das letzte Mal hier war. Und wir haben ja jetzt die Adventzeit. Und Advent bedeutet ja Wiederkunft und Ankunft. Und deshalb habe ich mir gedacht, heute Morgen mit euch einen Streifzug durch das Alte Testament zu machen, dass wir die wichtigsten zentralen messianischen Verheißungen im Alten Testament durchgehen. Und dann nachher auch noch dazu kommen, Jesus ist ja nicht nur einmal gekommen, sondern Jesus wird wiederkommen. Ich neige immer dazu, zu provozieren. Habt ihr eure Bibeln dabei? In einer Gemeinde gehört es sich, dass wir die Bibeln dabei haben. Also holt sie raus, denn wir wollen jetzt verschiedene Stellen aus dem Alten Testament durchgehen. Das Thema heute Morgen soll sein, der Messias kam und der Messias wird kommen. Und die Adventzeit heute soll uns daran besonders erinnern. Im Alten Testament finden wir viele Verheißungen über das Kommen eines künftigen Heilsbringers. Und wenn wir die Verheißungen des Alten Testamentes durchgehen, dann stellen wir fest, dass sich die Verheißungen zunächst ganz einfach begannen, dass sie sich immer mehr konkretisierten, bis sie schließlich in Erfüllung gingen in der Person Jesu von Nazareth. Und so wollen wir die erste messianische Verheißung betrachten. Wir gehen in das erste Buch Mose und lesen aus dem 3. Kapitel den Vers 15. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Die erste Verheißung in der Bibel auf einen kommenden Männlichen, der die Folgen des Sündenfalles wieder umkehren würde. Gott sprach dieses Gerichtswort zu Satan, der die Menschen verführt hatte, sich gegen Gott zu erheben, und aufgrund des Ungehorsams von Adam und Eva brachen Tod und Verderben in die Schöpfung hinein. Und es war von Anfang an Gottes Plan, die Folgen des Sündenfalls wieder umzukehren und eines Tages das Heil auch auf Erden wiederherzustellen und das ewige Heil. Und Gott sprach dieses Gerichtswort zu Satan: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Satan hatte Eva missbraucht, um ihren Mann zu verführen. Und so legte Gott fest, weil Satan die Frau missbraucht hatte, wird aus einer menschlichen Frau in ferner Zukunft ein männlicher kommen, ein Samenträger. Es wird jemand kommen, der wird Satan den Kopf zertreten, ein männlicher wird geboren von einer normalen menschlichen Frau und der wird die Folgen des Sündenfalls wieder umkehren. Das war also die erste Verheißung im Alten Testament, ein männlicher wird kommen, der wird Satans Macht besiegen, Satan den Kopf zertreten und er wird ihn dadurch besiegen, indem er stirbt. Denn Gott sagte voraus, in dem Moment, wo er Satan den Kopf zertritt, wird er gleichzeitig das Gift der Sünde und des Todes injiziert bekommen. In seinem Sterben wird er die Macht des Bösen besiegen. Das war die erste wichtige Verheißung direkt nach dem Sündenfall. Und wenn wir jetzt die Geschichte durchgehen, die Frühgeschichte der Menschheit und die Geschichte des Volkes Israel, dann stellen wir fest, dass aufbauend auf dieser Verheißung ein männlicher wird kommen, von einer menschlichen Frau geboren. Darauf bauen nun sämtliche weiteren Verheißungen auf, die sich immer mehr erweitern, immer mehr konkretisieren, bis sie schließlich, wie ich sagte, in Jesus von Nazareth in Erfüllung gehen sollten. Wir gehen in der Geschichte weiter zur Gründungszeit des Volkes Israel und gehen in das erste Buch Mose und wollen aus dem 12. Kapitel die ersten 3 Verse lesen. Erstes Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Das sind die Worte, die Gott zu Abraham sprach, dem Stammvater und Begründer des neuen Volkes Israel, welches bis dahin noch nicht existierte. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Geh hin aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Als Gott Abraham aus Mesopotamien berief in das ihm damals unbekannte Land Kanaan, gab Gott Abraham drei wichtige Verheißungen. Und die ganze künftige Geschichte Israels basiert auf diesen Verheißungen. Und Gott versprach Abraham: Ich werde dir ein Land geben. Gehe in dieses Land, durchziehe dieses Land, sagte Gott später immer wieder, schau es dir an. Dieses Land werde ich dir und deinem Nachkommen geben und deinen Nachkommen, nämlich dem Volk Israel und besonders dem einen Männlichen, der aus der Linie Abraham hervorgehen sollte, der künftige Heilsbringer. Und Gott sagte Abraham, er versprach, er verhieß Abraham: Ich werde dir und deinem Samen das Land Kanaan geben und ich werde in ferner Zukunft aus diesem Volk, aus deinem Volk Abraham und aus dem Land Kanaan, werde ich den künftigen Heilsbringer und Segensbringer für alle Völker auf Erden kommen lassen. So hatten wir also die erste Verheißung direkt nach dem Sündenfall: Von einer menschlichen Frau wird jemand geboren, der wird die Folgen des Sündenfalls umkehren. Und nun konkretisiert sich das Ganze schon ein wenig mehr, indem Gott sagt, dieser Männliche, der da kommen wird, der Same, der die Abstammungslinie weiterführt, der kommt nicht nur von einer normalen menschlichen Frau, nein, er kommt aus einem ganz bestimmten Land. Er kommt aus einem ganz bestimmten Volk. Er kommt aus dem Land und Volk Israel. In ferner Zukunft, wurde Abraham verheißen, wird er kommen. Die Geschichte Israels ging weiter. Abraham bekam Isaak. Isaak bekam zwei Söhne. Der Sohn Jakob wurde dann der Erwählte, weil er wollte und Esau wollte nicht. Er hatte kein Interesse an den Verheißungen. Und Jakob bekam 12 Söhne. Und so wurden die Grundlagen gelegt für die 12 Stämme Israels, die aus den 12 Söhnen Jakobs, beziehungsweise später bekam er den Namen Israel, hervorgehen würde. So hatte Gott also zuerst verheißen, eine menschliche Frau gebiert einen Männlichen, der die Folgen des Sündenfalls wieder umkehrt. Dann hatte Gott viele Jahrhunderte später verheißen, dieser Männliche, der Heilsbringer, der zum Segen werden wird für alle Nationen auf Erden, der kommt aus einem ganz bestimmten Land und aus einem ganz bestimmten Volk, nämlich aus Israel. Und dann legte Gott noch konkreter weiter fest, und wir lesen aus dem ersten Buch Mose, aus dem 49. Kapitel, den Vers 10. Erstes Buch Mose, Kapitel 49, der Vers 10. Das Volk Israel war inzwischen entstanden. Sie waren in der ägyptischen Sklaverei. Und am Ende seines Lebens ließ Jakob seine 12 Söhne zu sich kommen. Und auf seinem Sterbelager sprach er prophetisch als Prophet über die Zukunft der Stämme Israels. Details, die noch nicht teilweise in Erfüllung gegangen sind, die sich auf das künftige Königreich Gottes auf Erden beziehen und die Rolle, die die Stämme darin einnehmen werden. Und als Jakob seine Söhne zu sich rief und sie knieten alle an seinem Sterbelager, da segnete er seine einzelnen Söhne mit einem ganz individuellen Segen. Und als er zum vierten Sohn kam, sprach er einen ganz besonderen messianischen Segen. Den wollen wir lesen, erstes Buch Mose, Kapitel 49, den Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt, das bedeutet der Friedensbringer, und ihm werden alle Völker unterworfen werden. So hatte Gott also Abraham verheißen, der zukünftige Segen für die Nationenvölker, für die gesamte Welt, wird aus deinem Volk kommen, aus dem Volk Israel. Und hier konkretisierte Gott die Verheißungen, indem er durch Jakob prophetisch redete, aus Juda, aus dem vierten Sohn Jakobs, aus dem Stamme Juda wird eines Tages der Segensbringer kommen, ein Friedensherrscher, Shiloh, da liegt der hebräische Begriff Shalom drin, Shalom, Frieden. Und so weissagte Jakob auf dem Sterbelager, aus Juda wird er kommen, aus unserem Volk Israel. Er wird der Welt den Frieden bringen und er wird der Herr und Herrscher und König über alle Völker auf Erden werden. So konkretisieren sich also die Verheißungen von einer menschlichen Frau geboren, aus einem ganz bestimmten Volk, aus dem Volk Israel und aus dem Land Israel und aus dem Stamme Juda soll der Heilsbringer kommen, der später die Bezeichnung HaMeschiach, der Gesalbte, der von Gott auserwählte König und Priester kommen sollte. Dann geht die Geschichte Israels weiter. Das Volk entwickelte sich und dann kam Mose und befreite das Volk aus der ägyptischen Sklaverei. Er führte das Volk durch die Wüste und es war Gottes Ziel, das Volk in das Land der Verheißung einzuführen, zurückzuführen, wo ursprünglich die Väter und Gründungsväter Israels gelebt hatten. Und beim Auszug durch die Wüste sprach Mose eine Verheißung, die sich noch ein wenig mehr konkretisierte. Er sprach von einem künftigen, der aus Israel kommen würde. Und man wusste inzwischen, er kommt aus dem Stamme Juda. Wir wollen aufschlagen aus dem 5. Buch Mose und wollen aus dem 18. Kapitel einige Verse herausgreifen. 5. Buch Mose, Kapitel 18. Ich lese den Vers 15 und dann 18 bis 19. Da sagte Mose kurz vor Ende seines Lebens: Einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott dir erwecken aus deinen Brüdern. Ich will ihnen einen Propheten geben, sagte Gott, wie du es bist, der aus der Mitte ihrer Brüder stammt, und ich werde meine Worte in seinen Mund legen. Der wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte durch diesen nicht hören will, den werde ich von dessen Hand werde ich es fordern, wenn er nicht hört auf die Worte, die ich in der er in meinem Namen reden wird. Mose konkretisierte die Verheißungen, die Weissagungen und er sagte, es wird in der Zukunft aus Israel, aus der Mitte des Volkes Israel, ein Prophet kommen, der die gleiche Vollmacht besitzt wie ich, Mose, damals vor Israel. Mose hatte die Vollmacht, Wunderzeichen zu tun. Mose war der Mittler des alten mosaischen Bundes. Mose war der Übermittler der Worte Gottes an Israel. Und Gott autorisierte Mose in seinem Wirken, indem er ihn mit Wundervollmacht ausstattete. Und Mose sagte voraus, in der Zukunft wird jemand aus dem Volke Israel auftreten, in der gleichen Vollmacht als Prophet, wie ich es gewesen bin. Er wird Wunderzeichen tun. Gott wird sein Wort in seinen Mund legen. Er wird schließlich auch der Mittler eines neuen Bundes werden, aber das war damals noch nicht bekannt. Und Gott sagte, alle aus Israel, die auf die Worte dieses künftigen Propheten nicht hören werden, das werde ich fordern, sagt Gott. Ich werde sein Blut fordern Und manche Übersetzungen sagen sogar, wer auf die Worte dieses künftigen verheißenen Propheten nicht hören wird, der wird aus Israel ausgeschlossen. Das ist die Gesetzmäßigkeit des alten Bundes, des mosaischen Gesetzes. So hatte Gott also die Verheißungslinie begonnen. Der Verheißene, der die Folgen des Sündenfalls wieder umkehren sollte, würde von einer menschlichen Frau geboren werden. Dann wird später konkretisiert, er kommt aus einem ganz bestimmten Land, aus einem ganz bestimmten Volk, nämlich aus dem Volk Israel. Später wurde konkretisiert, er kommt aus einem bestimmten Stamm des Volkes Israel. Und Mose konkretisierte weiter, er wird ein Prophet sein, der in der gleichen göttlichen Vollmacht handeln wird, wie ich es vor Israel getan habe. Die Geschichte Israels lief weiter. Mose starb und Josua führte das Volk in das Land der Verheißung, in das Land der Väter ein. Es begann dann die Zeit der Richter, dann begann die Zeit der Könige und Israel wollte einen König haben. Und dann bekamen sie einen König, wie sie ihn wollten, Saul, der aber nicht von Gott erwählt war. Und Gott erwählte dann einen König, wie er ihn sich erdacht hatte, nämlich aus einem kleinen Ort Bethlehem, Juda, einen kleinen Jungen, damals vielleicht 14, 15 Jahre alt, David. Und in David begründete Gott das eigentliche Königtum in Israel. Und am Ende seines Lebens gab Gott David eine Verheißung von weltgeschichtlicher Bedeutung und Tragweite. Wir wollen aufschlagen aus dem zweiten Buch Samuel und ich möchte aus dem 7. Kapitel einige Verse herausgreifen. Die müssen wir kennen, die sollten wir auswendig lernen. Das sind Schlüsselstellen zum Verständnis der Heilsgeschichte. David wollte am Ende seines Lebens, als er das Königtum Israel gegründet und aufgebaut hatte, wollte er gerne ein Heiligtum bauen. Auf dem Berg, wo später sein Sohn Salomo auch den ersten Tempel baute. Und Gott sagte zu David, David, was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Das Universum kann mich nicht fassen. Die Erdoberfläche des Planeten Erde ist nicht mehr als der Schemel meiner Fußsohlen. Welches Haus wollt ihr mir bauen? David, aber ich gebe dir eine Verheißung, nicht du wirst mir ein Haus bauen, sondern es wird jemand kommen, der wird mir ein Haus bauen. Und das ist die Verheißung des Gottkönigtums an die Dynastie, die in David gegründet wurde. Und ich lese im Vers 12 zunächst, da sagt Gott zu David, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen, den männlichen, der die Abstammungslinie weiterführt, erwecken aus deinem Leibe und ich werde sein Königtum befestigen. Gott sagte also David hier zunächst voraus, wenn du schon längst gestorben bist, ich werde die Abstammungslinie der Könige Davids aus dem Hause Juda David weiterführen. Und in der fernen Zukunft wird aus dieser Abstammungslinie deines Königtums, das ich in dir begründe, David, wird einer kommen, der wird ein ewiges Königtum bauen und dessen Königtum werde ich in Ewigkeit befestigen. Er wird ein Königtum gründen, das niemals hinfällig werden wird. Und wir lesen die weiteren Verse 13, 14. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Ich werde den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen. Und ich will sein Vater sein. Und er wird mein Sohn sein. Und Vers 16, dein Haus und dein Königtum sollen ewig beständig bleiben vor deinem Angesicht. Dein Thron, David, wird in Ewigkeit bestehen. Als David diese Verheißung hörte, ging er anschließend in das Zelt. Es war provisorisch ein Zelt für die Bundeslade aufgebaut, wo später der Tempel gebaut werden sollte. Und David betete ein Gebet und sagte: Gott, 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 was bin ich eigentlich wert, dass du diese Worte über das Haus deines Knechtes geredet hast? Du hast von der Tora, dem höchsten Ziel der Menschheitsgeschichte, zu mir geredet. Der Begriff Tora, für das Gesetz Mose gebraucht, bedeutet eigentlich Anweisung. Anweisung, was zu tun und zu lassen ist. Und David gebrauchte, als er diese Verheißungen bekam, diesen gleichen Begriff. Du hast über das Haus deines Knechtes, über die Tora der Menschheitsgeschichte, das höchste Ziel der Menschheitsgeschichte geredet. Was ist das höchste Ziel der Menschheitsgeschichte? Die ursprüngliche Herrschaft Gottes über den Planeten Erde, welche durch den Sündenfall verloren gegangen war, wiederherzustellen. Das höchste Ziel Gottes mit seinem Volk Israel und sein ganzes Handeln in dieser Welt ist die Aufrichtung des Königreiches Gottes auf Erden, in dem ewigen Friedensreich des Sohnes David. Und so verhieß Gott David: David, wenn du eines Tages längst gestorben bist, dann werde ich dafür sorgen, dass die männliche Abstammungslinie aus deinem Körper heraus erhalten bleiben wird. Und eines Tages wird einer kommen, der wird eine Doppeleigenschaft besitzen. Er wird nämlich menschlich, genealogisch aus dir stammen und gleichzeitig werde ich Gott sein Vater sein. Ich werde ihn zeugen. Und dieser Sohn Davids, dein Sohn David, der wird ein Königtum vor deinem Angesicht gründen. Und vor deinem Angesicht wird er auf deinem Thron sitzen, was ein Hinweis darauf ist, dass David wusste, ich werde in Ewigkeit leben. Und ich werde als alter, ehester König Israels meinen Sohn sitzen sehen in diesem ewigen Königreich der Himmel. Und ich werde mich an seiner Herrschaft erfreuen. Diese wunderbare Verheißung ging später in Erfüllung. Menschlich gesehen aus der Abstammungslinie David, aber gleichzeitig gezeugt von Gott. Maria war aus dem Stamme Juda, aus dem Hause David. Sie war eine Prinzessin, eine Adelige. Josef stammte aus der gleichen Abstammungslinie. Und das Wunder, was da geschah: Josef war eigentlich der Thronfolger, aber er war nicht der leibliche Vater Jesu von Nazareth. Aber Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, gezeugt von Gott, kam aus dem Leib der Maria. Und so ging dieser Teil der Verheißung in Erfüllung. Er wird kommen und wird aus deiner Abstammungslinie hervorgehen. Und dadurch, dass Josef ihn annahm an Sohnes statt, übertrug er Jesus das Erbrecht auf den Thron Davids zu Jerusalem. Und da gingen diese Verheißungen in Erfüllung aus der Abstammungslinie Davids, von Gott gezeugt. Mensch und Gott zugleich, der Sohn Davids. So konkretisierten sich also diese Verheißungen. Von einer menschlichen Frau geboren, aus einem bestimmten Volk und Land aus Israel, aus einem bestimmten Stamm aus dem Volke Israel, aus dem Stamme Juda wird er kommen. Ja, und dann wird er kommen aus der Dynastie des Gottkönigtums, welches Gott in David begründete, aus diesem Königtum, dessen Thron im Moment vakant ist zu Jerusalem, würde der Herrscher, der göttliche Herrscher über alle Völker auf Erden kommen. So konkretisierten sich diese wunderbaren Verheißungen im Laufe der Heilsgeschichte, wo Gott stückweise den Blick immer mehr erweiterte. Und dann wird es immer konkreter. Wisst ihr sogar, dass das Alte Testament das Todesjahr des Messias voraussagte? Wir wollen eine Stelle aufschlagen aus dem Propheten Daniel und aus dem 9. Kapitel einige Verse lesen. Das ist ein etwas schwieriges Thema, aber ich möchte es versuchen zu erläutern, weil es immer wieder ganz wichtig ist, auch für die biblische Prophetie und für das Verständnis der Heilsgeschichte. Ich möchte lesen aus dem Propheten Daniel, aus dem 9. Kapitel, die Verse 24 bis 26. Und wir werden das jetzt am Anfang nicht gleich verstehen, aber ich werde versuchen, es uns zu erklären. Daniel Kapitel 9, ab Vers 24. Über dein Volk, sagte Gott später zu Daniel, und über deine heilige Stadt, Jerusalem und Israel, sind 70 Wochen bestimmt, um den Übertretungen ein Ende zu machen, die Sünden abzutun, die Missetaten Israels zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um die Gesichte und Weissagungen der Propheten zu erfüllen oder zu versiegeln und das Allerheiligste wiederherzustellen, indem der Tempel wieder gebaut wird und die Wolke der Herrlichkeit zurückkehrt. So wisse nun und verstehe, vom Erlass des Befehles zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, dem Meschiach, werden 7 Wochen und 62 Wochen vergehen. Straßen und Wallanlagen werden wieder gebaut, und zwar in ständiger Zeit der Bedrängung und der kriegerischen Auseinandersetzungen. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Gesalbte getötet werden. Das ist eine sehr wichtige Weissagung aus Daniel. Der Prophet Jeremia hatte ursprünglich gesagt, ihr bleibt 70 Jahre im babylonischen Exil, dann dürft ihr zurückgehen, dann ist mein Gericht an euch abgeschlossen. Und dann betete Daniel und sagte Gott, du hast doch durch Jeremia versprochen, wir dürfen nach 70 Jahren zurück. Es war inzwischen 535 vor der Zeitenwende, 70 Jahre. Und dann erweiterte Gott die Weissagung an Jeremia, indem er sagt, nein, nicht nur 70 Jahre, sondern 70 Jahrwochen. 70 mal 7 gleich 490 Jahre bestimme ich, bis endlich mein Gericht an meinem Volk Israel abgeschlossen wird und alles wiederhergestellt werden kann. Und dann sprach er, von dem Zeitpunkt an, wenn der Befehl ergeht, die Wallanlagen Jerusalems wiederherzustellen, bis zum Tode des Gesalbten vergehen 69 Jahrwochen, 62 und 7, 69 Jahrwochen, 483 Jahre. Jetzt müssen wir uns ein wenig in der Geschichte auskennen. Der Befehl zur Wiederherstellung der Wallanlagen Jerusalems erfolgte 445 vor Christus, durch den Perser-Großkönig Artasaster. Wir kennen ihn aus der Geschichte Artaxerxes, der den Juden Nehemia beauftragte, als Satrap in die Satrapie Judäa zurückzukehren und die Wall- und Maueranlagen Jerusalems wiederherzustellen. 445 vor der Zeitenwende. Nehemia tat das. Zerubabel hatte vorher schon den Tempel wiederhergestellt. Aber der Tempel war in einer Ruinenlandschaft. Jerusalem war noch verwüstet und zerstört. Und vor allen Dingen die Verteidigungsanlagen, alles ruiniert. Nebukadnezar hatte gründliche Arbeit gemacht. Und so war der Tempel schon gebaut. Und Nehemia klagte Gott, wir sind entblößt. Wir sind schutzlos preisgegeben unseren Feinden. Hilf doch. Und er bekam den Auftrag, geh nach Jerusalem und baue die Wallanlagen wieder her, die Verteidigungsanlagen von Jerusalem. Und es gelang ihm in knapp 2,5 Monaten, eine harte Arbeit, knapp 2 Monate. Und die biblische Prophetie hatte gesagt, 483 Jahre nach diesem Jahr, wo dieser Befehl ergeht, wird der Messias getötet werden. Wir können jetzt ein bisschen rechnen. Dann kommen wir auf 38 nach Christus. Wir wissen aus unserer Geschichtsschreibung, dass die ein bisschen fehlerhaft ist. Es ist manchmal sehr schwierig für Historiker, Dinge zu rekonstruieren. Wir haben, wie man sagt, manchmal Zeitinseln, Kulturen mit Dokumenten, wo wir ziemlich exakt sagen können, dann und dann passierte das und das. Dann kommen wieder Zeiten, wo Löcher sind in der historischen Forschung und wieder eine Kultur, eine Zeitinsel, Und das macht die Rekonstruktion der Geschichte ganz perfekt nach Monaten und Jahren teilweise sehr schwierig. Gott hat nicht falsch gerechnet. In unserer Zeitrechnung liegt eine Differenz von 2 bis 5 oder 7 Jahren. Aber Gott hat korrekt gerechnet und er sagte, wenn der Befehl ergeht, die Mauern wieder herzustellen, werden 69 Jahrwochen, 483 Jahre vergehen, dann wird der Messias getötet. Die Juden hätten es wissen müssen. Sie hätten nur ein bisschen rechnen müssen. Dann hätten sie wissen müssen, dass der Mann, der am Kreuz hing, den sie zur Kreuzigung ausgeliefert hatten, dass es wirklich der Messias war. Sie hätten nur reinschauen müssen. Aber das Interessante ist, das Buch Daniel gehört im Kanon des Alten Testamentes nicht zu den Propheten. Das ist interessant. Wird nicht akzeptiert als prophetisches Buch. Es gehört zu den Schriften, also ferner liefen. Erst die Tora, das Gesetz Mose, dann die Propheten. Und Daniel, so unter ferner liefen, gehört zu den Schriften. Aber Jesus zitierte oft aus Daniel. Er kannte das Buch sehr gut. So konkretisierten sich die Verheißungen. Es kommt einer von einer Frau geboren. Derjenige, der das Heil bringt für alle Völker, kommt aus dem Land und aus dem Volk Israel. Der Segensbringer, der Friedefürst, kommt aus dem Stamme Juda. Er wird ein Prophet sein wie Mose, in der gleichen göttlichen Vollmacht predigen, Gottes Worte weitergeben und Wunderzeichen tun. Und er wird gleichzeitig aus dem Könighause David kommen und er wird 483 Jahre nach dem Befehl von Artasaster getötet werden. Die Planung Gottes war perfekt. Ich möchte 2 Dinge nur noch nennen. In Jesaja 7, Vers 14 zum Beispiel wird gesagt, eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären. Jesaja Kapitel 7, Vers 14, wer aufschlagen will. Und wenn er geboren wird, wird man über diesen Sohn sagen, Elohim, Alenu, Elohim ist mit uns. Eine Jungfrau wird also schwanger werden, eine Jungfrau aus dem Stamme Juda, die ursprünglich aus Bethlehem stammte, die verschlagen worden war, vielleicht auch ihre Eltern oder Großeltern schon, ganz in den Norden von Bethlehem, obwohl eigentlich ihre Heimat, die Verwurzelung ihrer Familie, ganz im Süden Israels lag. Und auch Josef lebte dann in Nazareth, obwohl seine Verwurzelung eben in Bethlehem Juda war. Und so hatten die Propheten verheißen, eine Jungfrau wird schwanger. Und das hatte Gott ihnen auch gesagt, als das Volk Juda einmal von den Assyrern sehr hart bedrängt wurde, da forderte Gott den König auf, er bitte doch von mir ein Zeichen, ich geb's dir. Und sei es ein Zeichen am Himmel, sei es ein Zeichen auf der Erde. Bitte, ich gebe dir ein Zeichen, dass ich euch retten und helfen werde. Und dann sagte der König, ich will Gott nicht versuchen. Ich will kein Zeichen fordern. Und dann sagte Gott, gut, dann gebe ich euch ein Zeichen. Und dieses Zeichen soll der Beweis dafür sein, dass ich euch, Israel, meinen gläubigen Überrest retten werde. Was ist das für ein Zeichen? Eine Jungfrau wird schwanger werden, sagten die Propheten. Etwas, was medizinisch, menschlich nicht möglich war. Und deshalb fragte Maria, die natürlich vorbereitet worden war für ihre Ehe, als der Engel kam, sagte, ich weiß noch nicht von einem Mann, Josef war noch nicht bei mir. Der Heilige Geist wird über dich kommen, Maria, die Kraft des Höchsten und die Verheißungen an deinen Vater und Urgroßvater David werden sich in deinem Bauch erfüllen. Maria kannte diese Verheißungen und sagte, ich bin die Sklavin meines Herrn, mir geschehe, wie du willst. Eine Haltung, die viele Christen übrigens kopieren sollten und tun es nicht. Sie machen immer, was sie wollen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und durch den Propheten Micha Kapitel 5, Vers 1 wurde dann später noch gesagt, er wird in Bethlehem geboren. Und ich sagte ja gerade schon, das war nun ein Problem. Josef und Maria, sie wohnten in Nazareth, ganz im Norden. Sie mussten auf irgendeine Weise nach Bethlehem gebracht werden von Gott. Wisst ihr, wie Gott das machte? Er lenkte die Geschicke des Romanum Imperium gerade so, dass Augustus eine Volkszählung anordnete, wenige Monate vor der Niederkunft. Und so wurden die beiden zwangsweise, ein ganzes Weltimperium musste Gott dienen, indem eine Steuererhebung durchgeführt wurde. Da mussten die beiden hochschwanger, mühevoll, wahrscheinlich 3-4 Tage mit Esel und zu Fuß unterwegs Richtung Bethlehem. Und da erfüllte sich die Zeit der Niederkunft. Der Messias, genau wie verheißen, in Bethlehem, in der Stadt Juda, geboren. Was haben wir für einen Gott, nicht wahr? Perfekt. Und so offenbarte Gott seinen wunderbaren Heilsplan im Zuge der Heilsgeschichte, wo er sozusagen seinen Plan immer mehr offenbarte. Die Schriften wurden geschrieben, gesammelt, zusammengestellt innerhalb des Volkes Israel. Und der Plan Gottes war dann so konkretisiert, dass später Paulus formulierte, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer jüdischen Frau geboren und unter das mosaische Gesetz getan, um alle zu befreien, die unter dem mosaischen Gesetz litten, aufgrund ihrer Sünde nie aus der Knechtschaft herauskamen. Da ging es nicht, als der 24. Dezember war, da sandte Gott seinen Sohn, sondern als die Zeit der Heilsplanung erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn Jesus. Darum geht's. Und so können wir uns doch wunderbar freuen, auch jetzt in der Adventszeit. Wir haben einen Gott, der auch unseretwillen, wie Abraham gesagt, zum Segen für die Heidenvölker. Wir haben einen Gott, der auch unseretwillen einen wunderbaren Plan vollzog mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu retten für sein ewiges Königreich der Himmel. Advent. Der Messias sollte kommen. Er ist gekommen. Und dann möchte ich noch ganz kurz zum Schluss kommen, weil das erste Kommen des Messias so perfekt in Erfüllung gegangen ist, können wir ganz sicher sein, dass die Verheißungen zu seinem zweiten Kommen auch in Erfüllung gehen werden. Ich möchte noch ganz kurz 3 Stellen aus dem Neuen Testament aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11. Nachdem Jesus sein Erlösungswerk vollbracht hatte, sich als Opfer dargebracht hatte, war er dabei, wieder zurückzugehen zu seinem himmlischen Vater und den großen Yom Kippur durchzuführen, um eine nun ewig bleibende Versöhnung zu bewirken. Und als er zurückging zu seinem himmlischen Vater, da standen die Jünger mit ihm auf dem Ölberg und dann standen 2 Engel neben ihnen. Die sprachen ihr: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel auffahren sehen. In den Wolken des Himmels wird er wiederkommen, sichtbar für alle Völker. Und genau genommen wissen wir aus der biblischen Prophetie, dass er sogar 2-mal kommen wird. Einmal verborgen für die Welt, indem er seine Gemeinde nach Hause holt. Aber am Höhepunkt der Katastrophe der großen Trübsal in einer so machtvollen Erscheinung, dass die ganze Welt ihn erkennen wird und der Überrest der Menschheit und der Überrest Israels sich ihm endlich beugen wird und das Königreich Gottes auf Erden aufgerichtet wird. Und wenn wir jetzt Advent feiern, lasst uns daran auch denken. Jesus ist nicht nur einmal gekommen gemäß einem perfekten Plan, um die Erlösung für uns zu bewirken. Er wird wiederkommen, uns nach Hause zu holen. Und ich bin sicher, das dauert nicht mehr lange. Wir sehen es in der Weltgeschichte, was geschieht. Es dauert nicht mehr lange. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz noch eben 2 Stellen. Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Und dann noch eine Stelle aus der Offenbarung. Und dann sind wir durch. Philipper Kapitel 3. Und das betrifft nun uns. das erste unsichtbare Kommen gemäß der Verheißung, extra Thema, da schreibt der Apostel Paulus, unser Bürgerrecht, Kapitel 3, Vers 20, ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Herrn erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichförmig sei dem Leibe seiner Herrlichkeit, vermöge der Kraft, mit welcher er sich alles unterwerfen kann. Wir warten jetzt noch ein bisschen, aber bald wird es soweit sein. Dann wird er kommen, er wird herniederfahren in den Wolken, wohl unsichtbar für die Welt. Wir werden verwandelt werden in Unsterblichkeit. Auch unsere Leiber werden so verwandelt werden, wie Jesus einen Leib nach seiner Auferstehung hatte. Und wir werden hinüberschreiten in das ewige Reich der Himmel, werden Christus sehen und in Ewigkeit bei ihm leben. Das ist unser wunderbares Ziel, Advent, Ankunft. Wir warten drauf. Lasst uns in diesem Bewusstsein leben. Und die allerletzte Stelle, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, da spricht Johannes über die sichtbare Wiederkunft Jesu für die gesamte Welt und für den Überrest Israels. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Ah, Moment, ich bin bei den Johannesbriefen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Völker und Nationen und Geschlechter der Erde, und sie werden ihn kommen sehen in Macht und Herrlichkeit. Wenn er dann wirklich endgültig wiederkommt, um seine Herrschaft durchzusetzen über eine Welt, die in Dunkelheit und Satanismus umnachtet dahin taumelt, am Höhepunkt der großen Trübsal, wird er in den Wolken des Himmels erscheinen. Die Wolke der Herrlichkeit wird aufblitzen über Jerusalem, und Israel wird in der Schechina, die zurückkehrt, in der Wolke der Herrlichkeit jemanden sehen. Eine Gestalt. Die Gestalt zeigt ihnen die Hände und sie werden erkennen. Das war er. Das ist er. Jesus ist der Messias. Und dann werden sie sich ihm endlich beugen. Und die ganze Völkerwelt wird voller Entsetzen feststellen. Der jüdische Messias ist Gott. Der jüdische Messias ist König der Erde. Das Friedensreich Gottes auf Erden wird beginnen. Der Heilsplan Gottes wird zur Vollendung zurückgeführt. Und das wollte ich uns gerne heute Morgen mitgeben, wenn wir jetzt Advent feiern. Vielleicht könnt ihr das noch nachhören, die Bibelstellen noch durchstudieren. Und das ist das, worauf wir uns freuen dürfen. Wir warten auf unseren Herrn. Advent. Ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Weihnachtszeit.
Ich hätte dir noch stundenlang zuhören können. Das ist auch für mich immer wieder ein Zeichen. Ich kenne mich gar nicht so gut in der Bibel aus und die Dinge auch in einer Predigt so aneinandergereiht auf den Punkt zu bringen. Da bin ich noch am Lernen. Aber ich weiß, dass wir Brüder haben, vor allem auch jüngere Brüder, die da ein wenig mehr Potenzial haben. Und deswegen wollen wir auch immer wieder ermutigen dazu, gerade auch die jungen Brüder. Studiert die Schrift, ihr seid noch jung und kraftvoll, nutzt die Zeit, verplempert eure Zeit nicht mit weltlichen Dingen, sondern vielmehr mit dem Studieren des Wortes und dass Gott euch zu reifen Männern macht, die eben auch in der Lage sind, solche Dinge, wie wir sie heute auch von Michael gehört haben, in einer Predigt konkret aneinandergereiht darzustellen. Der Herr Jesus ist gekommen, er ist Gott, er hat unsere Schuld bezahlt, er wird wiederkommen, um seine Gemeinde zu holen Und dann wird er noch einmal wiederkommen, um die Welt zu richten. Wie schön, wenn wir die Schrift studieren, dann war die Chance noch nie so groß, dass vielleicht sogar die aktuell lebende Generation den Tod nicht schmecken muss, sondern die Wiederkunft noch erleben könnte. Ich will hier keine Daten oder irgendwelche Zahlen in den Raum stellen, aber wir sehen, wie sich die Weltlage zuspitzt, die Dinge, die passieren, die uns auch in der Schrift vorhergesagt sind. Sie erfüllen sich Schritt für Schritt vor unseren Augen und deswegen sollen wir hoffnungsvoll und zuversichtlich sein, was da auch immer kommt. Wir sind auf der sicheren Seite.